Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 28. Mai. Heute mit folgenden Themen. Fast 90% der Schweizer Bevölkerung will, dass der Bund die elektronische Identitätskarte entwickelt und nicht Privatunternehmen wie die Post oder die UBS. Das zeigt eine neue Umfrage von Demoscope. Dann ein Notstand mit beschränkten Möglichkeiten. Die Stadt Bern beschließt zusätzliche Massnahmen, um gegen die Klimakatastrophe anzukämpfen. Und zum Schluss? Manchmal gibt der Berg Antwort, wenn man ihn anruft. Das Alpine Museum Bern widmet dem Echo nun eine eigene Ausstellung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilmar Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Noel Grossenbacher.
Drogenrazzien in der Brasserie Lorraine. Im April wurde in der Brasserie Lorraine in Bern zweimal eine Drogenrazzia durchgeführt. Dies machte das Kollektiv der Brasserie letzte Woche bekannt. Über 20 PolizistInnen in Vollmontur hätten das Restaurant durchsucht und Personen kontrolliert. Die Polizei bestätigt den Einsatz gegenüber der Zeitung Der Bund. Grund sei der Verdacht auf Drogenhandel gewesen. Es sei eine geringe Menge Haschisch festgestellt worden. Die Brasserie Lorraine sagt, Deal werde bei ihnen nicht toleriert. Der Polizei wird vorgeworfen, den BetreiberInnen des Restaurants und den Gästen Angst machen zu wollen. Der Berner Regierungsrat plant ein neues Gefängnis. Im Jura-Seeland soll für rund 280 Millionen Franken eine neue Vollzugsanstalt gebaut werden, wie der Bund heute berichtet. Der Zustand der Berner Gefängnisse sei schlecht. Mit dem Neubau sollen neue 250 Plätze für Gefangene geschaffen werden. Auf die zuvor geplanten Neubauten des Regionalgefängnisses Bern und eine Totalsanierung der Justizvollzugsanstalt Thorberg wird gänzlich verzichtet. Ärzte warnen vor HIV-Tests der Migros. Neuerdings gibt es für knapp 25 Franken in der Migros einen HIV-Selbsttest. Beim Kauf gibt es als Einführungsaktion 20-fache Cumulus-Punkte. Die Walliser Ärztegesellschaft schreibt in einer Medienmitteilung, dass sie vom HIV-Selbsttest abrät. Der Test sei ungenau, falsche Resultate könnten Panik auslösen. Betroffene sollten mit einer fachkundigen Person zusammen sein, wenn sie vom Ergebnis erfahren. Zudem müssten andere Geschlechtskrankheiten auch getestet werden, wenn ein HIV-Risiko besteht. Letztlich macht der Ärztegesellschaft der Datenschutz Sorgen. Sie rät dringend davon ab, beim Kauf eines Tests die Cumulus-Karte zu verwenden. Es bestehe das Risiko, dass die Daten weitergegeben würden. Gestern fand ein historisches Ereignis statt. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und seine gesamte Regierung wurde vom Parlament gestürzt. Grund, der Kanzler habe die Ibiza-Affäre genutzt, um seine Macht auszudehnen. Die SPÖ stellte einen Misstrauensantrag, der zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte die Mehrheit der Stimmen erhielt. Außergewöhnlich ist auch, dass gestern gleichzeitig die Volkspartei des Kanzlers die EU-Wahlen deutlich gewann. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute die Regierung ihres Amtes entheben. Finanzminister Hartwig Löger von der ÖVP führt die Kanzlergeschäfte, bis ein neuer Kanzler gefunden ist, der dann bis zur Neuwahl im Herbst regiert. Sebastian Kurz kündigte gestern bereits an, im Wahlkampf erneut anzutreten, wie die Zeit berichtet. Im Norden Brasiliens sind in mehreren Gefängnissen über 50 Häftlinge gestorben. Die Gefangenen seien gestern in Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, tot aufgefunden worden, berichtet SRF. Laut den Behörden seien die Männer erstickt. Weitere Informationen wurden nicht veröffentlicht. Brasilien hat die drittgrößte Gefangenenpopulation der Welt. Die überfüllten Gefängnisse Brasiliens sind kein sicherer Ort. Immer wieder kommt es zu tödlichen Auseinandersetzungen. Oft werden Haftanstalten faktisch von Drogenbanden kontrolliert. Nun zum Wetter. Ab morgen wird das Wetter wieder besser. Es ist sonnig bei 16 Grad. Am Auffahrtswochenende wird es sommerlich warm bei Temperaturen bis zu 25 Grad.
Rabe Info.
Online abstimmen, wählen, die Adresse ändern oder verschreibungspflichtige Medikamente kaufen. Der digitale Pass, die sogenannte eID, soll künftig ermöglichen, dass im Internet die Identität der Userinnen eindeutig nachgewiesen werden kann. Dieser eindeutige Identitätsnachweis soll online vor Missbrauch schützen. Sorgen bereitet der Bevölkerung jedoch nicht die Identitätsfälschung beim Login, sondern dass ihre persönlichen Daten in die falschen Hände geraten. Noel Grossenbacher berichtet.
UBS, Credit Suisse, die Post, die SBB, Swisscom und viele weitere sind sehr interessiert, Anbieter der eID zu werden. Der Bundesrat plant nämlich, dass nicht der Bund die elektronische Identitätskarte herausgibt, sondern ein privater Anbieter. Der Bundesrat kommt so um die Entwicklung herum und die Anbieter erhalten einen wertvollen Datenpool. Die Daten ließen sich benutzen für die Optimierung der einzelnen Geschäftsmodelle. Klingt nach einem gelungenen Deal. Das Problem? Die EigentümerInnen der Daten, die Schweizer Bevölkerung, die wurde bisher nicht gefragt. Eine repräsentative Umfrage von Demoscope zeigt nun, 87% der Befragten wollen nicht, dass die EID von privaten Unternehmen entwickelt wird. Die Befragten machen sich Sorgen, ob der Datenschutz gewährleistet ist. Die Sorge sei berechtigt, sagt Erik Schönenberger, Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft, die sich für Grundrechte im Internet einsetzt.
Es kommt darauf an, wie die Zielsetzung einer EID ist. Wenn es um Behördengänge geht, wenn es um digitale Demokratie geht, dann ist Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit muss an höchster Stelle stehen. Wenn es um private Angebote geht, dann ist es eher die Benutzerfreundlichkeit, die wichtig ist. Und das sind zwei Anforderungen, die sich meistens widersprechen. Und das ist dann auch nicht die Frage der Zielsetzung, was möchte man haben, wofür möchten wir die EID verwenden.
Es gibt also zwei Benutzungsmöglichkeiten der EID. Zum einen den elektronischen Handel, zum anderen das E-Government, welches Behördengänge vom Alltag ins Internet verschiebt. Laut der Umfrage würden die meisten potenziellen NutzerInnen einer EID diese gerne für E-Government und die Ausübung politischer Rechte brauchen. Bisher ging es in der Diskussion im Bundeshaus jedoch vor allem um E-Commerce, den elektronischen Handel, Online-Shopping. Das sei der falsche Fokus, sagt Erik Schönenberger.
Bei E-Commerce, da braucht es kein neues Gesetz. Das können die privaten Anbieter schon heute tun, das zeigen unzählige Anwendungen und Angebote. Was wir aber benötigen, ist eine zentrale staatliche EID, damit E-Government-Anwendungen auch profitieren könnten, damit sich nicht jeder Kanton und jede Gemeinde sich selber überlegen muss, wie die eigene Bevölkerung authentifiziert werden muss auf den Behördenplattformen. Also das würde sehr stark profitieren. Die Ausrichtung müsste aber auf Behördengänge sein und nicht auf Online-Jobs.
Die Digitale Gesellschaft und die Stiftung Konsumentenschutz Schweiz sind alarmiert. Durch die Privatisierung der EID würden Unternehmen mit finanziellen Interessen mit Daten bedient, die sie nichts angehen. Sie befürchten beispielsweise, dass Krankenkassen personalisierte Preise machen könnten, weil sie plötzlich wüssten, dass Person X häufig online Wein bestellt. Die Menschen sollen nicht durchsichtig werden für die Privatwirtschaft, fordern sie, und fühlen sich bestätigt durch die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage. Diese zeigen, dass die Bevölkerung einer SBB, Swisscom oder Credit Suisse ihre persönlichen Daten nicht pauschal anvertrauen will. Sie hoffen, dass der Ständerat, der als nächstes über die Einführung einer elektronischen Identitätskarte befindet, handelt. Dieser kann im Juni als letztes noch verhindern, dass die EID privatisiert wird. Ansonsten bleibt nur der längere Weg über ein Referendum.
Der Beitrag von Noel Grossenbacher. Bevor wir zu den neuen Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Bern kommen, gibt's hier zuerst David Bowie mit Big Brother.
Don't talk of dust and roses, or should we powder our noses? Don't live for last year's capers. Give me steel, give me steel, give me pulses unreal. We'll build a glass asylum with just a hint of mayhem. We'll build a better whirlpool. We'll be living from sin, and we can really begin. He's savior, savior, sure.
Rabe Info. Der sogenannte Klimanotstand ist derzeit in aller Munde. Quasi im Wochentakt rufen Schweizer Städte und einzelne Kantone den Klimanotstand aus. Doch was bedeutet das genau? Die Antwort der Stadt Bern hat gestern die Berner Gesamtregierung vorgestellt. Sie spricht nicht nur von einem Notstand, sondern kündigte konkrete neue Maßnahmen zum Klimaschutz an. Vor 4 Jahren verabschiedete die Stadt eine Energie- und Klimastrategie mit dem Ziel, dass die Stadt bis 2025 deutlich weniger CO2 ausstößt. Gestern nun hat sie die bereits beschlossenen 31 Maßnahmen dieser Energie- und Klimastrategie um 22 weitere Maßnahmen ergänzt. Sie reagiert damit einerseits auf die Forderungen der Klimastreikbewegung, andererseits aber auch auf das Volksnein zum neuen kantonalen Energiegesetz. Sie will zeigen, dass zumindest die Stadt Bern jetzt vorwärts macht. Vorgestellt hat die gesamte Stadtregierung die neuen Maßnahmen gestern auf dem Münsterturm. Michael Spahr ist für uns auf den Turm gestiegen.
Musik. Ist es nun 5 vor 12 oder schon 5 nach 12, wenn es um den Kampf gegen die Erderhitzung und den Klimawandel geht? Haben wir noch Zeit, etwas zu tun, oder ist es bereits zu spät? Der Gemeinderat der Stadt Bern spricht lieber von 5 vor 12, währenddem im Hintergrund die 12-Uhr-Glocken des Berner Münsters schlagen. Es sei zwar höchste Zeit, etwas zu unternehmen, wir befinden uns in einem Klimanotstand, aber es sei noch Zeit und die Stadt auf Kurs. 22 zusätzliche Maßnahmen zu den bereits existierenden 31 Klimaschutzmaßnahmen schlagen Stadtpräsident Alec von Grafenried und seine 4 Kolleginnen und Kollegen vor. Auf radikale Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Verbot von schmutzigen Offroadern auf Stadtgebiet, verzichtet der Gemeinderat jedoch.
Es gibt viele knallige Maßnahmen, die gut tönen, wo wir dem entgegenkommen können, wollen wir das tun. Wenn man davon spricht, Verbot von Offroadern, das können wir nicht. Offroader verbieten können wir nicht, weil wir sind nicht der Bund, wir können nicht über Fahrzeugzulassung beschließen, wir können nicht Straßen sperren, aber vielleicht können wir gewisse Maßnahmen treffen im Bereich der Parkierung, dass wir sagen, Parkieren ist günstiger für nachhaltigere Fahrzeuge als für andere. Aber solche Maßnahmen müssen wir noch entwickeln, da stehen wir ganz am Anfang.
Nicht am Anfang steht die grundsätzliche Strategie der Stadt, den CO2-Ausstoß zu vermindern. Ja, sie sei sogar bestens auf Kurs und habe diesen in den letzten 8 Jahren bereits um 15% gesenkt, meldet der Energiedirektor der Stadt Bern, Reto Nause. Als einziger Bürgerlicher in der rot-grün dominierten Stadtregierung trägt er die neuen Massnahmen mit. 3 Massnahmen, die seine Direktion betreffen, liegen ihm besonders am Herzen.
Erstens mal wollen wir den Westen von Bern mit einem Fernwärmenetz schneller erschließen als bisher geplant. Zweitens wollen wir den öffentlichen Verkehr elektrifizieren. Heute sind das noch Dieselhybridbusse, die im Einsatz stehen. Und drittens wollen wir im Bereich der Gebäudesanierungen und der Bildung von Nahwärmeverbünden vorwärts machen und einen Fonds öffnen.
Wie Energiedirektor Reto Nause ist auch Verkehrsdirektorin Ursula Wies bei der Umsetzung der neuen Massnahmen besonders gefordert. Eine der 22 beschlossenen Massnahmen freut sie deshalb, weil sie direkt eine Forderung der Klimastreikbewegung erfülle.
Ich finde den Teil, die ÖV, öffentliche Verkehrsabonnemente für Jugendliche zu verbilligen, von Seiten der Stadt. Für die 16-, 17- und 18-Jährigen, die jetzt wirklich teure öffentliche Verkehrskosten haben. Da möchte der Gemeinderat eine Unterstützung anbieten, eine finanzielle, und das finde ich ehrlich gesagt ganz eine wichtige Maßnahme. Auch von Seiten der Klimastreikenden, die das ganz explizit gefordert haben, und wir geben darauf jetzt die konkrete Antwort.
Die Klimastrategie der Stadt Bern setzt darauf, dass auch die jüngsten Berner und Bernerinnen sensibilisiert werden. Bildungsdirektorin Franziska Teuscher möchte, dass auf möglichst vielen Schulhäusern eine Solaranlage steht. Dann würde den Schulkindern direkt vor Augen geführt, wie eine nachhaltige Energieversorgung funktioniert. Und auch in anderen Bereichen können die Institutionen, die sich um die Kinder der Stadt kümmern, vorbildlich sein.
Ich bin davon überzeugt, dass man über Essen, wie Mahlzeiten gekocht werden, wie Lebensmittel produziert werden, eine gute Diskussion zum Klima führen kann. Und deshalb begrüße ich es, dass wir Richtlinien haben, wo wir sagen, wir wollen, dass in der Stadt Bern saisonal und regional eingekauft wird. Und wir auch das Thema Fleischkonsum mit den Kindern diskutieren wollen, denn wir wissen alle, wenn man viel Fleisch isst, ist das auch ein Beitrag zur Klimaerwärmung. Und ich bin davon überzeugt, wir müssen die Kinder und Jugendlichen bestärken, dass alle etwas gegen den Klimawandel machen können.
Das 5. Mitglied des Gemeinderats ist Finanzdirektor Michael Ebersold. Er muss nicht nur dafür sorgen, dass die Finanzen da sind, wenn es darum geht, die alten und neuen Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen, sondern er ist auch verantwortlich für die städtischen Liegenschaften. Und hier muss die Stadt ebenfalls ein Vorbild sein.
Im Neubau ganz klar, oder, ist zentral, dass man da höchste Ansprüche erfüllt. Bei Sanierungen muss man das schon irgendwie prüfen. Da kann mal einmal auch ein Abbruch die bessere Lösung sein. Und bei älteren Gebäuden werden wir das Maximum herausholen. Dort muss dann eben auch die Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Das hat keinen Sinn, ein noch funktionierendes Gebäude halb abzubrechen, ein neues Dach einzubauen, damit man ein paar Voltaikanlagen rauftun kann. Aber überall dort, wo das sinnvoll ist, werden wir das tun.
Doch eines ist dem Berner Gemeinderat ebenfalls klar. Es reicht nicht, wenn nur Bern schweizweit ein Vorbild ist. Sie muss auch Nachahmerinnen finden. Und da sei die Stadt dran, verspricht Stadtpräsident Alec von Grafenried.
Es ist wichtig, dass die Städte sich ehrgeizige Ziele setzen, diese Ziele auch umsetzen. Nur dann kann man erreichen, dass auf die lange Frist dann das ganze Land mitkommt. Deswegen vernetzen wir uns mit den Städten in der Schweiz innerhalb des Städteverbandes, versuchen dort auch einen gewissen Druck aufzubauen, aber auch international. Also die Städtenetzwerke auch international werden immer wichtiger und Klima neben Migration und anderen Fragen ist ein wichtiger Punkt bei der internationalen Zusammenarbeit der Städte.
Eigentlich egal, ob es nun 5 vor, 5 nach oder exakt 12 Uhr ist. Die Alarmglocken läuten, der Notstand ist da und es muss jetzt geliefert statt gelaffert werden beim Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe.
Den Link zu den neuen Klimamaßnahmen und zur bisherigen Energie- und Klimastrategie der Stadt Bern gibt's auf unserer Homepage info.rabe.ch. Über den Klimanotstand und die städtische Klimaschutzstrategie debattiert als nächstes der Stadtrat in gut 10 Tagen am 6. Juni.
Rabe Info. Kultur.
Eigentlich ist es physikalisch ganz einfach zu erklären. Schallwellen prallen auf ein Hindernis und werden zurückgeschickt. Man hört das eigene Schreien, Singen oder Jodeln, das Echo. Das Alpine Museum hat dem Echo nun eine eigene kleine Ausstellung gewidmet. Mitinitiant der Ausstellung ist Musiker und Stimmkünstler Christian Zehnder, der auch Echotopos erfunden hat, eine Art GPS für EchojägerInnen. Gisela Feutz ist dem Echo auf die Spur gegangen.
Mein Name ist Christian Zehnder, ich bin Musiker und als Musiker interessiere ich mich für die Phänomene des Klangs und der Landschaft und meiner selbst natürlich, ich und die Landschaft, ich und die Stimme und die Landschaft.
Wer genau hinhört, der hört, dass der Berg auf das Jutzen von Christian Zehnder Antwort gibt, mit einem Echo. Christian Zehnder ist nicht nur Musiker, klassisch ausgebildeter Bariton und Performancekünstler, sondern hat auch die Plattform Echotopos ins Leben gerufen.
Also Echotopos ist eine App, das kann man sich gratis runterladen und das ist so eine Art GPS-Führer. Also wenn ich in den Bergen bin, dann kann ich da mal drauf und so schauen, ob es in der Nähe ein Echo gemeldet wurde auf meinem Weg und kann mich dann da hinstellen und das versuchen. Oder wenn ich eines eben gefunden habe, kann ich das mit ein paar wenigen Knopfdrücken, kann ich das eben melden. Also es ist eigentlich ein Tool, das offen ist für alle, die sich für Echos und dieses Phänomen interessieren.
Sieben der Echorufe, die Christian Zehnder mit aufwendiger Technik aufgenommen hat, gibt's derzeit im Alpinen Museum zu hören. Dort wurde letzten Freitag die Ausstellung «Echo, der Berg ruft zurück» eröffnet.
Ja, also wir haben einerseits 4 Echos aus der Bergwelt, also klassische Echos, da gibt es ein 14-faches Echo sogar, das ist sehr abgelegen, eigentlich sehr hochalpin. Es gibt ein Echo, das ist für die Touristen zum Beispiel sehr leicht erreichbar. und ist auf einem See aufgenommen, auf einem Bergsee. Das gibt wieder einen anderen Charakter. Wir haben dann auch im Jura noch ein Beispiel. Also wir haben versucht, aus verschiedenen Regionen Beispiele festzuhalten. Und dann eigentlich als komplementär dazu ein Tunnel. Also wie klingt ein Berg in sich selbst, innen drin? Das ist auch sehr spannend. Und dazu kommt noch eine Brücke und eine Markthalle. Also eigentlich auch dann Baukunst oder Bauwerke, die eben dann akustische Phänomene auslösen.
Die Brücke, welche Christian Zender erwähnt, ist BernerInnen bestens bekannt. Es ist die Lorenebrücke. Alle SchwimmerInnen wissen, wer die Brücke von unten aus dem richtigen Winkel anruft, der bekommt 9 bis 10 Mal Antwort. Getestet hat dies auch der Berner Schlagzeuger Julian Sartorius. Fast jeder Raum, jedes Gebäude oder Bauwerk wirft ein Echo zurück, wenn das Hindernis aus harter, steinähnlicher Substanz besteht. Allerdings braucht es eine bestimmte Distanz.
Ja, der beginnt etwa so bei 14 Metern oder 16 Metern, das ist nicht mehr ganz im Kopf. Also dann nimmt man das Echo fast wie ein Delay wahr, das macht man so da-da, da-da, oder? Und man ruft Hallo und da kommt Hallo, Hallo, oder? Und alles, was kürzer ist, bezeichnet man als Hall. Also man nimmt es wie in einer Kirche. Man hört ja nicht mehrere Stimmen, weil unser Ohr das gar nicht mehr verarbeiten kann. Aber eigentlich ist das auch ein Echo. Jeder Raum ist Echo. Und dann unterscheidet man dann auch im Weiteren dann von Flatterechos. Die findet man viel unter Brücken oder eben in Treppenhäusern, die dann so da 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 da. Da geht das manchmal dann schon sogar bis 20, 30 Mal. Und dann spricht man auch gerne noch von Wanderechos, wo man das Gefühl hat, der Klang, der Ton wandert so durch die Landschaft. Und das ist eigentlich auch nichts anderes, als der Klang von einem Ort an den anderen reflektiert wird, in ganz kurzen Abständen, und ich dann das Gefühl habe, mein Ton, der gleitet so in die Landschaft.
Das Echo ist nicht nur ein amüsantes und beeindruckendes physikalisches Phänomen, sondern entspricht im übertragenen Sinn auch einem menschlichen Grundbedürfnis. Das sagt der Direktor des Alpinen Museums, Beat Hechler.
Ja, nach einigen Wochen Recherche hat mich das Echo richtig umgarnt und bin eigentlich zur Einsicht gekommen, dass Echo sehr viel mehr ist als nur dieser faszinierende Klang in den Bergen, sondern so etwas wie eine Kulturtechnik. Wir leben eigentlich dank Echo im Sinne von, wir brauchen eigentlich immer eine Rückmeldung auf Dinge, die wir tun. Und wenn man sich da umschaut, gibt es eigentlich fast nichts, das ohne Echo auskommt. Also die Wirtschaft, die etwas anbietet und es wird gekauft oder eben nicht. Oder dass wir, wenn wir in Beziehungen leben, ohne ein Echo, eine Resonanz zu haben, ich glaube, es ist nicht vorstellbar. Und alle, die schon mal in einem schalltoten Raum waren, wissen, wie unbequem und unangenehm das eigentlich ist. Also von daher Echo eigentlich als eine Art und Weise, sich, die zum Leben gehört und ohne das man nicht existieren kann.
Die Ausstellung Echo, der Berg ruft zurück, im Biwak des Alpinen Museums ist eine assoziative und spielerische. Mit Hilfe von kleinen Guckkästen und Hörstationen wird das Echo in verschiedenen Lebenszusammenhängen beleuchtet. So wird das Echo etwa als Instrument in Medizin und bei Ortungssystemen thematisiert, im Tierreich oder als Namenspate unzähliger Jodlerclubs. Und außerdem?
Ja, ein Beispiel, das mir sehr gefällt, ist eigentlich der Tourismus im Ende 18. Jahrhundert, Anfangs 19. Jahrhundert, als man im Berner Oberland sehr schnell gemerkt hat, dass die Touristen Freude am Echo haben. Also hat man eine Kanone genommen und für ziemlich viel Geld Schüsse losgelassen, um die Touristen zu erfreuen. Also ich finde das eigentlich toll, dass man aus Kanonen Echokanonen machen kann, dass man daraus ein Geschäft machen kann und offensichtlich die Touristen glücklich macht. machte. Das ist eigentlich eine schöne kleine Geschichte, die ich nicht erwartet habe und darauf gestoßen bin.
Diese Echokanone, die Beat Hechler, Direktor des Alpinen Museums, eben erwähnt hat, gibt's im Biwak des Alpinen Museums zu sehen, bis Ende Oktober in der Ausstellung «Echo – Der Berg ruft zurück». Dort gibt's auch alle Echos aus dem Beitrag zu hören. Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Website info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen um 11 Uhr. An dieser Sendung mitgewirkt haben Gisela Feutz, Michael Spahr und Noel Grossenbacher. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Ald. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.